Hallo, herzlich willkommen zum Webcast. Das Thema ist heute Dateimanipulation mit dem OpenXML SDK und ganz speziell Excel-Dateien bearbeiten. Das heißt, wir wollen hier Excel-Dateien total neu erzeugen und auf ein paar wesentliche Bestandteile von Excel-Dateien eingehen. Mein Name ist Jens Heupel und am besten wir starten jetzt. Wir wollen eine Excel-Datei erzeugen und dazu verwenden wir C-Sharp und das OpenXML SDK 2.0. Ganz besonders Augenmerk wollen wir legen auf das Zellenfüllen. Und zwar haben wir drei Möglichkeiten da drin, und zwar Strings, Inline-Strings, Zahlen und Formeln einzutragen und des Weiteren in der zweiten Stufe Zeilen und Zellen bestehende Tabellen einzufügen. Das Wichtige daran ist, oder das Herausfordernde daran ist, die richtige Stelle zu finden, sowohl die richtige Zeile als auch die richtige Zelle in dem XML-Markup. Wie ist so eine Datei aufgebaut? Wenn wir eine OpenXML-Datei umbenennen, das sind nun ZIP-Container, umbenennen in .zip, dann kann das Betriebssystem die direkt öffnen. Und Sie sehen sie praktisch wie hier in der linken Seite, dass wir dort den Main-XML-Part haben, den Main-Document-Part haben, hier zum Beispiel für Excel, und dort drin einige Dateien, XML-Dateien liegen haben. Und da drin wiederum Ordner und weitere Dateien liegen haben. Also es ist eine Dateistruktur innerhalb einer Datei. Und die ganzen Dateien sind über sogenannte Relationships verbunden. Und diese Relationships sehen Sie, wenn Sie .rel oder sowas irgendwo in der Datei sehen, mit der Endung .rel. Und diese halten praktisch die Verbindung zwischen den einzelnen Teilen da drin, sodass das Markup praktisch verbunden ist mit den Formatvorlagen und mit den Fonts beispielsweise oder mit den Themes, die da drin verwendet werden könnten. Was wir machen müssen aus der Sicht des SDKs, ist ein bisschen höher abstrahiert. Das heißt, wir haben hier schon das SDK Version 2.0, in der Version 1.0, beziehungsweise in System.io und der Windows Base DLL von .NET Framework 3.0 waren ja schon Bestandteile drin, waren ja schon Klassen drin, die erlaubt haben, dass OpenXML-Dateien manipuliert werden können. Das basierte allerdings nur auf dem Container-Level. Das heißt, ich konnte dort den ZIP-Container öffnen, ich konnte dort Streams verwenden, um Bestandteile reinzuschreiben oder rauszuholen. Ich konnte dort mit System XML die XML-Bestandteile bearbeiten, aber mehr auch nicht. Da war sehr viel Arbeit dabei, wo ich einfach nur Text oder Markup-Elemente als Text reingegeben habe. Und wenn ich dann Fehler hatte, ist das natürlich erst zur Laufzeit herausgekommen irgendwo. Oder noch später am besten. Die Datei wurde zwar erzeugt, aber wenn sie dann später in Excel geöffnet werden sollte, dann hatte sie irgendwo einen Fehler und das hatte man erst dort gemerkt. Mittlerweile gibt es das SDK 2.0 und dort drin wurden praktisch alle Markup-Bestandteile und Container-Bestandteile in Objekte gepackt, sodass ich syntaktisch schon mal richtig liegen kann. Außerdem gibt es Validation-APIs, die mir ein bestimmtes Stück Code praktisch, ein XML-Code oder Markup-Code gegen einen Namespace validieren können. Um eine Excel-Datei zu schreiben, gibt es entsprechende APIs natürlich. Und was ich hier als Hauptbestandteile schreiben muss, ist der Workbook-Part. Das ist praktisch der Main-Document-Part in dem Fall drin, der Workbook-Part. Dort drin gibt es ein Workbook-XML und in dem XML gibt es eine Sheets-Collection. In dieser Sheets Collection stehen die einzelnen Worksheets drin, beziehungsweise die einzelnen Sheets drin. Das heißt, hier drin ist erstmal der Container, der beschreibt, welche Tabellen in dieser Arbeitsmappe überhaupt vorhanden sind. Weiterhin gibt es wichtige Parts, das ist der Styles Part, dort stehen die Formatvorlagen drin, oder der Worksheet Part, wo die einzelnen Tabellen im Markup hinterlegt sind. Hier ist ja praktisch nur eine Angabe, hier oben ist nur eine Angabe, dass diese Tabellen hinterlegt sind, aber nicht wie die implementiert sind und die Implementation erfolgt in den Worksheet-Ports. Hier ein kleiner Blick in diesen Worksheet-Part. Ein Worksheet-Part enthält das Worksheet XML. Das ist diese XML-Datei, die das Spreadsheet ML enthält und die Tabelle an sich beschreibt, sprich welche Zeilen, welche Spalten da drin sind und welche Zellen beispielsweise. In dem Worksheet gibt es ein Sheet-Data-Element, dort stehen die ganzen Informationen drin über Zeilen und Zellen. Ich habe gerade was von Spalten erzählt. Eigentlich gibt es keine Spalten da drin, obwohl Excel Spalten enthält. Excel implementiert diese Spalten nicht direkt im Markup, sondern liest das praktisch draus und bildet Spalten aus den Zellen, die in den Zeilen drin sind. Wie Sie hier sehen, sind in dem Sheet-Data-Element Row-Elemente. Das heißt, das Ganze ist zeilenweise aufgebaut und in den Zeilen gibt es Zellen. Und aus diesen Informationen baut Excel dann die Tabelle zusammen. Es ist auch nicht so, dass jede Zelle abgelegt wird in dem Markup, sondern nur gefüllte Zellen. Das heißt, hier sehen Sie zum Beispiel, die Zelle C1 ist befüllt, aber A1 und B1 beispielsweise gibt es nicht. Das heißt, sie steht auch nicht im Markup. Das muss man beachten. Wenn man die nämlich dann einfügen will, dann muss man die erst erzeugen und an der richtigen Stelle einfügen. Genauso mit den Zeilen. Es gibt keine Zeile 2 beispielsweise, sondern nur eine Zeile 3. Genug der Vorrede. Kommen wir zu einem Beispiel. Wir wollen einfach mal demonstrieren, wie wir mit C-Sharp und dem OpenXML-SDK eine Excel-Arbeitmappe anlegen können. So, im ersten Beispiel wollen wir mithilfe des OpenXML-SDKs ein neues Workbook erzeugen und ein Worksheet da drin und in die Zellen ein paar Einträge reinschreiben, und zwar sowohl Strings als auch Zahlen oder Formeln. Wenn man mit dem OpenXML-SDK arbeitet, müssen wir zuerst mal ein paar References setzen. Die erste wäre die auf das OpenXML-SDK, auf die Libraries davon. Und die zweite auf die Windows-Base-DLL, weil die Basisbibliotheken enthält, die das OpenXML-SDK verwendet. Wenn wir das haben, können wir hier mal die entsprechenden Usings betrachten. Wir haben hier Dokumentformat OpenXML, die Basis-Library. Dann Packaging beschäftigt sich mit den Open Packaging Conventions, sprich mit dem ZIP-Container und OpenXML Spreadsheet, die speziell für die Markup Language für Spreadsheet-ML zuständig ist. Wir haben ein bisschen das vorbereitet, sodass wir nicht alles neu tippen müssen. Und zwar wollen wir hier ein Spreadsheet-Document erzeugen. Sie sehen schon hier, es ist ein typisiertes Objekt, was wir jetzt haben. Und wir brauchen uns mit dem ZIP-Container eigentlich nicht mehr so auseinanderzusetzen. Wir erzeugen dieses Spreadsheet-Dokument, übergeben den Dateinamen und den Typen, wir wollen nämlich ein Workbook erzeugen. Als allererstes müssen wir den Workbook-Part erzeugen. Und den erzeugen wir aus dem Spreadsheet-Dokument. Add Workbook-Part gibt es eine Methode, die fügt uns diesen Workbook-Part hinzu. Als nächstes müssen wir einen Stylesheet-Part erzeugen. Stylesheet-Part enthält praktisch Formatvorlagen, die im ganzen Dokument gültig sind und verwendet werden. Auch wenn wir jetzt im ersten Durchgang noch keine Stylesheets bzw. Formatvorlagen verwenden, müssen wir das Ganze mit hinzufügen hier. Ich werde Ihnen gleich mal zwei Wege oder drei Wege zeigen, wie man das Ganze machen kann. Zuerst wollen wir den Part hinzufügen. Auch hier wieder können wir über eine entsprechende Methode den Styles-Part hinzufügen. Allerdings gibt es keine spezielle Methode, um einen Stylesheet-Part hinzuzufügen, sondern wir müssen generische verwenden. Add New Part. Und wir können hier als Typ Workbook-Styles-Part übergeben. So, wenn wir das haben, brauchen wir das Stylesheet. Das Stylesheet werde ich Ihnen gleich mal zeigen, wie das aussieht. Das können wir auf drei Arten erzeugen. Zum einen könnten wir das händisch machen. Das heißt, über die Klassen des OpenXML-SDK können wir vorgehen und das Ganze zusammen programmieren. Ist sehr komfortabel, weil wir können sehr dynamisch auf alles eingehen, was wir wirklich brauchen. Allerdings ist es eine Menge Aufwand, die wir nicht immer brauchen. Oftmals oder in der Regel wird es eigentlich so vorgegangen, dass wir ein Template haben und von diesem Template gehen wir aus. In diesem Template liegen die Formatvorlagen praktisch schon vor, die wir dann nicht mehr neu erzeugen müssen. Um so ein Template zu verwenden, könnten wir beispielsweise in Excel eine Arbeitsmappe öffnen und diese zum Beispiel abspeichern. Ich nenne es mal Template. Template XLS speichern wir und aus dieser können wir entweder mit dem OpenXML Productivity Tool Template die Daten extrahieren. Dieses Tool ist Bestandteil des OpenXML SDKs und dort können wir eine ganze Menge Sachen machen, nämlich zum Beispiel so ein Packages betrachten. Können hier reingehen, Workbook, der Main Document Port beispielsweise. Wir haben Themes, Worksheets, also zwei Worksheets waren drin, Styles. Hier unser Styles interessiert uns, Style Sheet. Und hier finden wir die ganzen Bestandteile. Wir haben Fonts, Fills, Borders, Tell Styles und so weiter, Table Styles, was man so alles findet da drin. Und wenn wir uns das mal betrachten wollen, beziehungsweise wenn wir darauf den Code erzeugen wollen, haben wir einen Document Reflector drin. Reflect Code. Und wir können sehen, dass wir hier erstens den Inhalt dieses Style Sheets sehen und unten drunter den generierten Code in C#, der dafür notwendig ist, das zu erzeugen. Das könnten wir jetzt nehmen. Sie sehen, das ist relativ lang und in eine eigene Klasse packen und dann zum Beispiel dieses Generate Style Sheet aufrufen. Ich finde, eine bessere Methode ist, dass man hierher geht und sagt, okay, dieses Template, da nehme ich dieses Styles XML heraus. Kann ich machen, indem ich das umbenenne in .zip. Nehme dieses Styles XML heraus und kopiere das praktisch in meinen Ordner hinein. Zum Beispiel hier, wo die ganzen anderen Dateien liegen. Schiebe ich jetzt mal hierher. Okay. Und kann das praktisch hier über eine Ressource in Visual Studio in meinem Projekt importieren. Styles XML füge ich als Ressource hinzu. Ja, will ich machen. Ist im Projekt enthalten. Und dann kann ich ganz einfach hergehen und sage, ich lese diese XML-Datei aus und schreibe die praktisch über den Stream in mein zu erzeugendes Workbook hinein. Dazu braucht man ein XML-Document. New XML Document. Okay. In dieses XML Document laden wir das Style Sheet aus den Ressourcen. Style XML, Load XML und das laden wir aus den Properties, Resources, Styles. Gut. Jetzt haben wir uns das XML Document geladen und müssen das praktisch in das neue Workbook hineinschreiben. Dazu brauchen wir einen Streamwriter. New Streamwriter. Und den Stream erzeugen wir uns von dem Port Styles, also dem Styles Document Port. Get Stream. Und den Stream müssen wir noch mitteilen, dass wir da drin auch schreiben wollen. FileMode.create. Und wir brauchen noch FileAccess.write. So. Jetzt haben wir einen Streamwriter und können in diesen Streamwriter praktisch reinschreiben. Styles XML, .save. Das war schon alles. Damit schreiben wir praktisch die XML-Datei, die wir in den Ressourcen haben, über den Stream in dieses Dokument rein. Wenn wir das haben, müssen wir einen neuen Worksheet-Part erstmal in das Workbook hineinbringen. Worksheet-Part. Auch hier wieder gehen wir über den Workbook-Part. Add New Part. Und wir geben an den Typ Worksheet Part. Zu jedem Part gehört auch ein Teil XML. Also zum Workbook Part gehört das Workbook XML, zum Worksheet Part gehört das Sheet XML. Dann legen wir das Workbook XML an. In dem Workbook, da müssen wir eigentlich mal reinschauen, was da drin steckt. Da können wir eigentlich dieses Template verwenden, was wir hier erzeugt haben. Nenne das mal wieder zurück und ziehe das mal hier in Visual Studio rein. Visual Studio kann nämlich OpenXML-Dateien auch öffnen. Und hier ist das Workbook XML. So, wenn wir uns das anschauen, dann sieht das zum Beispiel so aus. Hier habe ich das wichtigste Element, was uns hier interessiert, ist die Sheets Collection. Und in dieser Sheets Collection sind die Sheets Elemente drin. In diesen Sheet Elementen steht der Name der Tabelle, die Sheet ID. Und die Relationship-ID. Die Relationship-ID ist verbunden mit dem Part und der Name ist natürlich der auftaucht im User-Interface von Excel praktisch. Die anderen Sachen interessieren uns jetzt erstmal nicht, sondern nur das müssen wir im Moment erstmal erzeugen. Das heißt, wir brauchen eine Sheets-Collection. Und diese Sheets-Collection müssen wir dem Workbook hinzufügen. Wenn wir das haben, müssen wir ein Sheet hinzufügen. Das Sheet ist folgendes. Schauen wir nochmal hier rein. Das sind die Workbooks. Und hier war praktisch das Workbook XML. Das verweist auf das Worksheet. Und die Sheets selber sind in dem Worksheet-Ordner. Hier ist Sheet 1 und Sheet 2. Hier sieht man drin Sheet Views, Sheet Formats, Properties, Page Margin. Was uns aber interessiert, ist Sheet Data. Hier steht nichts drin, noch nicht, weil noch nichts reingeschrieben worden ist. Ich könnte das hier beispielsweise hergehen und sagen, okay, ich schreibe hier etwas rein und hier etwas rein und eine Funktion. Das speichere ich ab. Und in Visual Studio wird sofort die Änderung erkannt und das Ganze neu geladen. Und man sieht, es ist jetzt schon ein bisschen mehr drin. Und was uns interessiert, ist hier Sheet Data. Hier ist zum Beispiel eine Zeile 1 eingefügt worden, eine Zeile 2 eingefügt worden. Und in der Zeile 2 sind beispielsweise zwei Zellen, nämlich A2 und C2. Also wir sehen, das Ganze ist zeilenweise aufgebaut. Und dieses Sheet Data Element brauchen wir praktisch dann in dem Sheet wo wir die ganzen Informationen hinzufügen. Aber zuerst mal wollen wir, nachdem wir die Sheets Collection hinzugefügt haben, ein Sheet hinzufügen. Das brauchen wir die Relationship ID. Und das können wir holen, indem wir über den Port gehen. Port VB. Get ID of Port. Gibt es eine Funktion. Und die ID wollen wir von diesem Worksheet-Port, den wir oben hinzugefügt haben. Jetzt haben wir die ID. Jetzt können wir praktisch ein neues Sheet erzeugen. New Sheet. Und wir könnten beispielsweise auch gleich hierher gehen und sagen, wir nutzen die Object Initializers und schreiben hier drin gleich einige der Properties hinzu. Zum Beispiel die ID. ID ist gleich. Ergibt sich aus dieser Relationship-ID, die wir da oben haben. Dann brauchen wir einen Namen. Name ist gleich. Können wir hier mal ein Beispiel-String verwenden für die Tabellen, für den Tabellenname. Und was wir noch brauchen, ist die Sheet-ID. Die Sheet-ID ist eigentlich eine fortlaufende Nummer, worin in dem Workbook XML alle Sheets nummeriert sind oder eine ID bekommen haben. Ist gleich, da das hier das erste und einzige ist, was wir haben, gebe ich das einfach mal so und sage hier, das ist Nummer 1. Wenn Sie natürlich mehrere haben, müssen Sie darüber buchführen und oder die Applikation natürlich buchführen lassen und dort eine fortlaufende Nummer auch einfügen. Jetzt müssen wir dieses Sheet, was wir haben, der Sheets Collection noch hinzufügen. Sheets.append. Damit haben wir das hinzugefügt und alles hängt zusammen. Und was jetzt wichtig ist, natürlich, dass wir das Ganze mal speichern, bevor wir den Inhalt der Worksheet XML dann ausfüllen. Das heißt, um das zu speichern, nehmen wir unser Workbook, dort Save. Und wohin wollen wir das speichern? In den Workbook-Port, Port VB. So. Dann wird es praktisch in den VB-Port gespeichert und beim Beenden des Programms, beziehungsweise beim Zurückschreiben, wird das natürlich auch mitgeschrieben. Das ist übrigens eine häufig Fehlerursache, wenn nicht das auftaucht, was man eigentlich programmiert hat oder sich gedacht hat zu programmieren, dass man einfach irgendwann vergessen hat, mal einen Teil abzuspeichern. Worksheet XML erzeugen. Wir brauchen erstmal ein neues Worksheet. Worksheet WS gleich New Worksheet. In dem Worksheet könnten zum Beispiel Spaltendefinitionen sein. Hier haben wir schon eine. Hier ist praktisch die Spalte 3. 3 bis 3, also die Spalte 3, ist mit der Spaltenbreite 10,14 oder sowas versehen. Wenn Sie jetzt wissen wollen, was das genau ist, diese Spaltenbreite, da werden wir nochmal das Ganze ein bisschen vertiefen in einem weiteren Webcast. Aber kurz gesagt, das ist die Spaltenbreite in Zeichen der Standardschriftart der Tabelle in Excel. Das heißt 10,14 Zeichen von Kalibri 11 Punkt, wessen Spalten-Default-Breite 7 Pixel ist. Da können Sie sich ausrechnen, wie viel Pixel das insgesamt ist. Und das wird praktisch hier so hinterlegt. Da gibt es übrigens auch eine Abhandlung hier drin, wenn ich hier reingehe nochmal in dieses Productivity Tool. Hier gibt es nämlich auch die OpenXML-Dokumentation. Und wenn ich hier die Spaltenbreite mal angebe, das heißt, hier gibt es eine Spaltenbreite von der Word-Spalte, wir brauchen aber die Excel-Spalte und gehen auf die File-Format-Referenz, dann holt er sich praktisch aus den 7000 Seiten OpenXML-Dokumentation die richtige Stelle heraus. Und wir können hier mal durchgehen. Hier haben wir die Spaltenbreite und hier ist genau beschrieben, wie das Ganze sich zusammensetzt und was man in was umrechnen kann. Können Sie sich dann gerne mal in Ruhe anschauen. Also, Spaltendefinition muss nicht sein, kann aber sein. Columns, Cols ist gleich. Und ich kann es auch gleich so machen, dass ich hier New Column schreibe und hier hinter gleich wieder initialisiere, was ich eigentlich meine. Was mich interessiert, ist Min. In dem Fall ist es 1. Max gleich 1, sage ich mal. Dann brauchen wir die Breite. Ist gleich, ich sage jetzt einfach mal 8. Wir brauchen einen Betrag, der heißt Best Fit beispielsweise. Und Best Fit ist gleich True. Das bedeutet, wenn ich Zahlen eingebe in eine Spalte und die Zahlen sind breiter als die Breite der Spalte, dann wird automatisch die Spaltenbreite erweitert. Funktioniert aber leider nur mit Zahlen und nicht mit Text. Funktioniert aber auch nicht in OpenXML. Das heißt, in OpenXML funktioniert nicht, natürlich kein Rendering. Das Rendering macht Excel dazu. Trotzdem können wir ja Best Fit True schreiben und müssten, weil wir noch was selber angegeben haben, Custom Width gleich True setzen. Können wir noch eine zweite anlegen? Kopieren wir uns mal hier runter. Beispielsweise Min ist jetzt 2. Die Spalte beginnt bei der Spalte 2 bis zur Spalte 3 beispielsweise. Sagen wir mal, das ist hier 15. Den Rest lassen wir so, wie er ist. Und somit haben wir eine Spaltendefinition. Wichtig ist, wenn wir Spaltendefinitionen setzen, müssen wir natürlich auch die Spalten dazu haben. Wenn wir in der Datei keine Spalten angeben, also keine, wenn ich zum Beispiel hier bis 3 gehe, aber ich komme nie bis in die Spalte C, dass ich dort keine Zelle festgelegt habe, dann wird Excel sich weigern, das zu öffnen. Weil Spaltenbreiten kann ich nur für Spalten vergeben, wo auch Werte drin sind. Jetzt sind wir so weit, dass wir nach diesen Spaltendefinitionen, die wir natürlich auch wieder hinzufügen müssen, und zwar dem WS, dort append. So, jetzt können wir natürlich die Inhalte erzeugen. Inhalte heißt, wir wollen das, was hier in diesem Sheet 1 XML steht, in dem Sheet Data Element. Dort steht die Beschreibung der eigentlichen Tabelle drin. Und zwar zeilenweise. Und das wollen wir jetzt auch mal nachvollziehen hier. Wir brauchen zuerst ein Sheet Data Element. Und in dem Sheet Data Element brauchen wir natürlich dann Zeilen. Das Sheet Data Element hängen wir gleich mal dem Worksheet hinzu. Wenn wir das gemacht haben, können wir Zeilen erzeugen. Ich nenne das mal R1. Neue Zeile. Diese Zeile, auch diese Zeile, muss ich am Ende wieder hinzufügen, aber so weit sind wir noch nicht. R1. Zeilen oder Rows haben auch wieder Attribute natürlich, Eigenschaften. Und eine der wichtigsten Eigenschaften ist natürlich der Row-Index, weil darüber wird festgelegt, in welcher Zeile das Ganze natürlich steht. Das heißt, R1 dort, R1 habe ich natürlich nur genannt, weil ich jetzt die erste Zeile machen will. R1.Row-Index ist gleich 1. Lege ich jetzt mal fest. So, in diese Zeile will ich jetzt zum Beispiel einen Inline-String schreiben. Bei Strings habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich schreibe den String direkt in die Tabelle, also ein bisschen mehr Aufwand, heißt Inline-String. Oder ich schreibe den ganzen String in die Shared String Table, wo jeder String praktisch nur einmal auftritt und setze dann eine Referenz auf den Index dieses Strings in der Shared String Table. Das ist wiederum ein bisschen mehr Aufwand, sieht aber logischer aus in der Tabellendefinition. Das heißt, wenn ich hier mal reinschaue, habe ich hier zum Beispiel A1 ein Typ String und der ist auf Index 0 gesetzt. Meine Shared String Table steht auch hier drin. Hier beispielsweise Shared Strings. Und hier ist praktisch Index 0, Index 1. So, ich habe hier unten mal ein paar Methoden vorbereitet, die mir einen Inline-String erzeugen, eine Zelle mit einer Zahl und eine Zelle mit einer Formel erzeugen. Um die hier einzufügen, den Inline-String, nehme ich einfach R1, dot append child und schreibe hier meine Funktion. Die hatte ich create cell with inline string genannt und übergebe hier erstens die Zellreferenz, zum Beispiel A1, zweitens den Wert der Zelle, den sie haben soll. Ein neuer String, zum Beispiel. So. Wie formulieren wir das Ganze aus? Wir brauchen nämlich eine Zelle. Der Data Type dieser Zelle beläuft sich auf Cell Values. Dot, und hier haben wir die Data Types, die wir zur Verfügung haben, beispielsweise Inline String. Wir müssen weiterhin festlegen die Zellreferenz. Haben wir übergeben als Wert Zellref. Wir können weiterhin übergeben diese Elemente, die hier stehen. Beispielsweise Zellformular brauchen wir hier nicht. Oder auch Style Index, wenn wir mit Formatvorlagen arbeiten, beispielsweise. Auch das brauchen wir im Moment nicht. Was wir brauchen, ist ein Inline String. Inline String. New Inline String. Da steht aber noch kein Wert drin. Innerhalb dieses Inline Strings steht der Wert in einem Textelement. Das können wir kaskadieren hier. New Text. Und in dem Text steht hier als zweiter Stelle der eigentliche String, nämlich der Cell Value. So, das müssen wir jetzt noch hinzufügen. Das heißt, c. append child. Unser String. Und wir geben die Zelle natürlich zurück. So erzeugen wir hier die Zelle und können die hier praktisch direkt als mit Append Child auf R1 schmeißen. Bei Zahlen sieht das fast genauso aus. Append Child. Create Cell with Number. Und auch hier Zellreferenz C1, weil wir müssen nach wie vor in der Zeile 1 bleiben. Und eine Zelle, eine Zahl vergeben. Funktioniert so nicht, weil es war ein String. Wir übergeben grundsätzlich die Werte erstmal als String. Und durch das Festlegen eines Datentyps wird Excel in der Lage sein herauszufinden, was für ein Datentyp da drin einzugeben ist. Das heißt auch hier, tDataType ist gleich CellValues. CellReference ist gleich. Und den Wert der Zelle, den schreiben wir über ein CellValue-Objekt. CellValue ist gleich, also nicht gleich hier den CellValue draufschreiben, also den String draufschreiben, sondern denn das hier ist ein Objekt vom Typ CellValue. Und hier rein, auch hier haben wir einen String, den als Parameter übergeben. Und als letztes können wir hier nochmal eine Formel geben. Dafür haben wir aber C. Zellformular ist gleich. Und hier geben wir ebenfalls wieder New Zellformular an und schreiben unsere Formel praktisch da rein in einem Textelement hier. Geben C zurück und haben jetzt praktisch drei Möglichkeiten hier Inhalte in eine Zelle einzugeben. Okay, was wir vielleicht noch machen können, ist hier mal eine andere Zelle, andere Zeile zu verwenden. Zuerst, ehe wir es vergessen, fügen wir der Sheet Data Collection diese Zeile hinzu. Und hier können wir beispielsweise eine neue Zeile erzeugen. Row R, sage ich mal 3, ist gleich New Row. Ebenfalls wieder den Row-Index setzen. Und wir könnten hier beispielsweise mal diese Formeln einfügen. Das nehmen wir mal hier runter. Hierher setzen. Das heißt R3.append child create cell with formula. Und hier geben wir die Zellreferenz an aus der dritten Zeile. Sagen wir mal D3. Und die Formel selber schreiben wir ebenfalls wieder als String rein. In C1 haben wir zum Beispiel 42 stehen. Das heißt, C1 mal 5 beispielsweise ist unsere Formel, die wir hier eintragen. Das können wir natürlich jetzt per OpenXML noch nicht, also das Ergebnis können wir per OpenXML noch nicht abfragen, weil nur Excel selber dann praktisch einen Werteintrag noch setzt, wenn man eine Formel hat. Schauen wir, was das hier sieht. Das hier mal dieses Template eintragen. Ich habe hier praktisch eine 34 und schreibe hier ist gleich 34 mal 5. Speichere das und schauen wir das mal an, was hier drin rausgekommen ist. Dann steht hier beispielsweise eine 34 in A4 und in C4 steht die Formel A4 mal 5, aber es steht auch ein Value-Feld, nämlich das Ergebnis dazu. Natürlich kann ich jetzt hergehen und hier noch ein Value-Feld mit einfügen in meine Formel und dort das Ergebnis selber berechnen. Aber wenn es komplexe Formeln sind, das ist natürlich relativ schwierig und vor allem Excel rechnet teilweise oder rundet teilweise schon ein bisschen anders, als wir das vielleicht mit selber machen würden. Und das Ganze nachzustellen ist schon relativ komplex. Deswegen für den Szenario, dass irgendwann mein Excel wieder geöffnet wird, bevor es weiterverarbeitet wird, reicht es völlig aus, wenn ich dort das Ergebnis dieser Formel nicht mit eintrage. So, jetzt habe ich das hinzugefügt und muss natürlich auch das wieder an die Sheet Data Collection hinzufügen. Append Child R3. Jetzt speichern wir einfach das Worksheet. Wer ist safe? In diesen Worksheet-Port. Port WS. So, das soll es jetzt eigentlich gewesen sein. Probieren wir aus, ob es funktioniert. Hier ist noch ein Fehler drin. Ja, nämlich die Columns Collection zweimal hinzugefügt. Hier muss es Sheet Data heißen. Dann schauen wir mal, was rausgekommen ist bei dem Ganzen. Und wir sehen hier haben wir einen Eintrag, ein neues String für Excel. Hier haben wir die 42. Hier haben wir die Formel C1 plus mal 5. Sieht man auch, wenn ich hier 44 rechne, rechnet er was anderes. Und das ist das Ergebnis praktisch unserer Bemühungen jetzt hier. Schauen wir uns das Ganze mal aus der File-Perspektive an. Dazu schließe ich jetzt erstmal dieses Template hier. Und wir holen uns dieses Sample XML in Visual Studio rein. Dann sehen wir, was wir geschrieben haben. Hier ist unser Styles XML. Das ist exakt das, was praktisch aus dem Template gekommen ist, was wir praktisch über den Stream reingeschrieben haben. Unser Workbook XML. Hier haben wir unseren OpenXML-Test, Sheet ID 1. Die ID ist hier erzeugt worden. Und wir haben das eine Worksheet, was wir hier drin haben. Wir haben zwei Column Definitions hier drin, von der Breite her. Und wir haben unser Sheet Data Element, Spalte 1. Und Spalte 3 haben wir festgelegt. In der Spalte 1 haben wir die Zelle A1 als Inline String. Und hier ist diese Inline-String als Element hinterlegt. In C1 ist die 42 und in D3 ist die Formel dafür. Ein Trick zeige ich Ihnen jetzt nochmal, was mit dem Inline-String passiert, wenn Excel den behandelt. Also hier sehen Sie den Inline-String und wenn ich das in Excel öffne und speichere das erneut, das wurde geändert von Excel. Und wir sehen auch gleich, was da geändert worden ist. Hier ist unser Workbook XML, unser Worksheet, Sheet 1, sieht hier aus. Und hier ist unser String plötzlich. Es sieht nicht mehr aus wie ein Inline-String, das ist nämlich umgewandelt worden in einen Shared-String. Weil Excel Inline-Strings zwar lesen wird, aber es schreibt keine Inline-Strings. Diese Inline-Strings sind praktisch in einen Shared-String verwandelt worden. Und wenn wir hier reinschauen, sehen wir hier auch eine Shared-String-Table, die wir selber nicht angelegt haben. Und hier ist unser String reingewandert. So, jetzt haben wir gesehen, wie wir eine Datei erzeugen mit Hilfe des OpenXML SDKs. Und das war eine relativ einfache Übung, weil wir brauchten eigentlich auf nichts zu achten, weil es war noch nichts da. Wir haben from scratch eine neue Datei erzeugt. Jetzt wollen wir ein bisschen komplizierteren Ansatz wählen und wir wollen Zellen in eine bestehende Datei einfügen. Warum ist das schwieriger? Weil wir haben verschiedene Vergleiche durchzuführen. Wir haben zu überprüfen, ist die Tabelle schon da? Ist die Zeile schon da? Ist die Zelle eventuell schon da? Alles kann da sein, aber auch nicht. Also es gibt verschiedene Fälle und Kombinationen dabei. Und ganz wichtig ist, wir müssen die Reihenfolge beachten. Die Reihenfolge, wie wir Zellen oder Zeilen in die Tabelle eintragen. Das heißt, in Excel ist alles sortiert der Größe nach. Das heißt, in der Zeile 3 ist beispielsweise vor einer Zeile 4 und nach einer Zeile 1 in diese Worksheet XML eingefügt. Oder eine Zelle genauso. Zelle sind aufwärts sortiert, wie die Zeilen. Und etwas bereitet uns noch ein bisschen Sorgen, das sind die Spaltenbezeichnungen in Excel. Während die Zeilen einfach durchnummeriert sind, sind die Spalten mit Buchstaben versehen. Das heißt, ich habe eine Spalte A, B, C, D und so weiter. Irgendwann gehen uns die Buchstaben aus und dann müssen wir Buchstaben zusammensetzen. Dann haben wir A, B, A, F, Z, X, Z, Z, A, 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 B und so weiter. Und dann ist es ein bisschen schwierig, mit einfachen Mitteln Vergleiche durchzuführen. Da haben wir es bei Zeilen viel einfacher. Wollen wir mal zeigen, wie wir das lösen können. Am Beispiel einer Zelle einfügen, wollen wir das Ganze mal durchexerzieren. Wir müssen zuerst überprüfen, ob die Zelle schon da ist. Wenn die Zelle da ist, ja, dann haben wir es relativ einfach. Wir fügen vor der alten Zelle unsere neue Zelle ein. Wieso machen wir das? Weil so können wir einfach die Zelle einfügen und die alte Zelle löschen und wir haben dieselbe Routine, als wenn die Zelle noch nicht da ist und wir die Zelle erzeugen müssten. Ansonsten müssten wir hergehen und jeden einzelnen Parameter, jedes Attribut dieser Zelle vergleichen mit der neuen Zelle und dann eventuell austauschen. Und das ist erheblich mehr Aufwand, als wenn wir einfach das auf diese Art und Weise machen. Wenn die Zelle jetzt noch nicht da ist, dann müssen wir überprüfen, ob es eine Zelle danach gibt. Wieso? Weil es in XML sehr einfache Methoden gibt, vor oder nach etwas Zellen oder Elemente einzufügen. Und wenn es jetzt eine Zelle danach gibt, dann können wir einfach die neue Zelle vor der gefundenen Zelle einfügen. Gibt es keine danach, dann könnte es vielleicht eine davor geben. Wenn es nämlich eine davor gibt, haben wir das genau dasselbe in grün, dann müssen wir halt nach der gefundenen Zelle die neue Zelle einfügen. Wenn es die auch nicht gibt, dann heißt es, in dieser Zeile gibt es überhaupt keine Zelle. Kann auch vorkommen, ist sogar legal. Und dann können wir einfach die Zelle als Child-Element an die Rows Collection hinzufügen und wir können das Ganze verlassen. Ähnliche Sachen müssen wir mit der Zeile machen. Wenn wir Zeilen einfügen, kann es natürlich genauso sein, dass die Zeile schon da ist, dass es eine Zeile noch nicht da ist, aber eine davor oder eine danach gibt und so weiter. So, jetzt kommen wir zu der Implementation und wir wollen mal zeigen, wie wir das in C-Sharp lösen können. So, ich habe das Beispiel aus dem ersten Teil ein bisschen weiter ausgebaut. sodass wir hier auch auf bestehende Arbeitsmappen gehen können und dort Werte eintragen können. Und zwar gibt es hier erstmal vom Design natürlich ein bisschen verändert. Das heißt, hier, ich habe Tabellennamen, kann ich hier angeben, den Zellennamen, den Zellwert, einen Typ dafür, beziehungsweise kann hier einfach umschalten über diese Radio-Buttons und habe hier noch das Ganze ein bisschen vervollständigt. Es geht genauso, wie wir das vorhin gemacht haben, nämlich using Spreadsheet-Document open und so weiter. Und hier habe ich es mal in wenigen Schritten zusammengefasst. Wir müssen zuerst diesen Worksheet-Port erzeugen. Und dann habe ich eine Prozedur, get or create Worksheet-Port. Übernimmt den Worksheet-Port, den wir hier von dem Hauptdokument bekommen, und den Sheet-Name, den ich hier angeben, in der Oberfläche, in dem UI angebe, wo ich dort was reinschreiben möchte. Und dann, wenn ich den Sheet-Port habe, möchte ich eine Zeile erzeugen. Also mit dem Worksheet-Port habe ich natürlich auch das Worksheet-XML. Dann möchte ich eine Zeile erzeugen, habe ich hier get or create row. Das heißt, erzeugen muss ich natürlich, wenn sie nicht da ist, und ansonsten muss ich sie holen. Übergebe hier auch diesen Port WS, den Worksheet-Port, den ich hier zurückbekomme, und eine Zellreferenz. Und wenn ich das habe, kann ich die Zelle erzeugen. Zelle erzeugen nutzen wir eigentlich hier genau dieselben Methoden, die wir im ersten Teil verwendet haben, nämlich hier Create Service Number, with Formula und so weiter. Halt nur ein bisschen komfortabler aufbereitet hier. Und zum Schluss nehme ich die Zelle und stecke sie in die Zeile rein. Insert Cell in Row. Übergebe die Zeile und die Zellreferenz, den Text. Davon, also von der Textbox, die Zellreferenz, die da drin steht, welche Zelle das sein soll, und die Zelle, die ich hier oben erzeugt habe, die stecke ich natürlich damit rein. Die Zellreferenz brauche ich natürlich, um es an der richtigen Stelle in die Zeile einzufügen. Und dann speichere ich das Worksheet in den Port hinein und bin fertig. Also diese drei Teile wollen wir jetzt implementieren. Fangen wir mal an mit dem Get or Create Worksheet Port. Was muss ich zuerst tun? Ich muss die Sheets Collection holen. Das heißt, ich habe hier ein Worksheet, den Workbook Port, und aus dem Workbook Port brauche ich die Sheets Collection. Das heißt, dort, wo hinterlegt ist, welche Tabellen überhaupt in der Arbeitsmappe drin sind, damit ich erstmal gucken kann, ist das überhaupt drin, macht es die Mühe, ist es die Mühe wert, in die Worksheets Collection reinzugucken. Wir gehen über den Workbook-Part. Das Workbook. Get First Child. Auch wieder typisiert. Und wir geben hier die Sheets an. Den Type Sheets. Es kann nur einen geben, deswegen Get First Child reicht völlig aus. Dann bekomme ich den. Dann muss ich überprüfen, ob die Tabelle in dieser Sheets Collection enthalten ist. Das heißt, alle Sheet-Einträge durchgehen und den Namen überprüfen. Kann ich über die Elements Collection gehen. Auch wieder die Sheet natürlich. Und hier muss ich überprüfen, ob der Name, den ich hier oben übergeben bekomme, übereinstimmt mit dem, was ich finde. Dort where Extension Method. S.name stimmt überein mit dem, was ich übergebe. Nämlich Sheet Name. Und wenn das übereinstimmt, brauche ich natürlich nur den ersten aus diesem IEnumerable, was ich zurückbekomme. First.default. Hat den Vorteil natürlich, dass wir 0 zurückkriegen, wenn nichts da ist. Wenn das nicht 0 ist, dann habe ich es eigentlich schon gefunden. Dann ist nämlich mein Sheet da und ich kann es einfach zurückgeben. Und zwar Port WB. Wo komme ich die ID her? Aus dem Sheet. Sheet.id. Das kann ich so nicht genau machen, weil das nicht mit dem Worksheet-Part übereinstimmt. Deswegen muss ich das noch casten in einen Worksheet-Part. Okay, dann haben wir eigentlich das schon erledigt. Hier haben wir das gefunden. Und wenn wir die Tabelle nicht finden, müssen wir eine neue Tabelle erzeugen. Das heißt, wir müssen eine Sheet-ID ermitteln erstmal. Die größte ist da drin. Sheets werden durchgängig nummeriert, also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und wenn wir die höchste ID finden, dann inkrementieren wir die um 1 und haben unsere Sheet-ID für unsere neue Tabelle. Wie ermitteln wir diese Sheet-ID? Auch wieder mit einer Lambda-Function. Dort select. Wobei Sheet müsste sein Sheet.SheetID. Das ist jetzt nicht die ID. Die ID ist die Referenz auf den Worksheet-Port. Und hier brauchen wir die Sheet-ID. Das ist praktisch die ID, die in dieser Sheets-Collection praktisch die Position darstellt. Sheet-ID und die... Das ist jetzt vom Typ Sheet-ID, da muss ich noch den Value holen davon. Genau, dann bekommen wir hier praktisch eine Collection von den ganzen Sheets zurück, die eine ID haben. Und darüber wollen wir... Also wir bekommen keine Collection von Sheets zurück, sondern eine Collection von Values zurück in dem Fall. Und hier wollen wir einfach den maximalen Value raus haben. Somit bekommen wir die Sheet-ID. Dann müssen wir einen neuen Worksheet-Part erzeugen. Den erzeugen wir aus dem Part-VB über Add New Part. Jetzt brauchen wir eine Relationship-ID, die wir dann in dem Sheet Eintrag in der Sheets Collection hinzufügen müssen. Dort brauchen wir, wie gesagt, den Namen, eine Sheet-ID und eine Relationship-ID. Nennen wir die gleich mal RID, wie das Excel zum Beispiel auch tut. Hier machen wir gerade das andere, was wir von das Gegengesetzte, was wir oben gemacht haben. Oben haben wir getPartByID und hier können wir aufrufen getID of Part. Und den Part, den haben wir nämlich, das ist der Part WS. Damit bekommen wir die Relationship-ID auf den von dem Worksheet zu dem Worksheet-Part. Hier haben wir die Bezeichnung gleich mal in Englisch geschrieben. Hier müssen wir einfach dieses Worksheet mit dem Workbook verbinden. Das heißt, im Workbook die Sheets-Collection, wie gesagt, und die Sheet-Einträge da drin. Das heißt, wir müssen einen Sheet-Eintrag schreiben, den mit den Attributen versehen und der Sheets-Collection hinzufügen. New Sheet. Und hier können wir auch wieder Object Initializers verwenden, um Werte wie zum Beispiel die ID zu befüllen. Ist unsere RID. Was brauchen wir noch? Die Sheet ID ist gleich Sheet ID. Und als letztes brauchen wir noch den Namen. Und den Namen bekommen wir oben als SheetName übergeben. Damit haben wir unser Sheet erzeugt. Das müssen wir der Sheets Collection hinzufügen. Sheets.append. Und wir haben es hinzugefügt. Jo, ist fast alles, was wir jetzt machen müssen. Als nächster Schritt wäre noch das Workbook zu speichern. Und wir können in dem Fall schon mal das Worksheet, die Worksheet XML ein bisschen befüllen, ein neues Worksheet hinzufügen beispielsweise und vielleicht schon mal Sheet Data hinzufügen. Dann haben wir es einfacher, wenn wir Zeilen hinzufügen müssen. Dann können wir uns einfach nur um die Zeile kümmern und um die Zelle dann und brauchen uns praktisch nicht mehr um diese übergeordneten Elemente dann zu kümmern. Das heißt partvs.worksheet, das ist ein New Worksheet. Und hier drin New. Damit haben wir praktisch das Basiselement Worksheet gelegt und drunter das SheetData-Element, das wir mindestens haben müssen, um eine gültige Tabelle erzeugen zu können. Und das speichern wir auch. Und übergeben den Worksheet-Port zurück, weil wir mit dem noch was anstellen müssen. So, das ist praktisch das, was wir hier tun müssen. Wie gesagt, Sheets Collection holen wir aus dem Workbook GetFirstChild. Dann überprüfen wir, ob diese Tabelle, die wir übergeben, der Namen wir hier übergeben, überhaupt in dieser Sheets Collection enthalten ist. Sheets Collection, nochmal zur Erinnerung, wir haben ja hier beispielsweise dieses Workbook und hier drin Workbook XML. Wenn wir das öffnen, sehen wir hier die Sheets Collection mit Sheet 1, Sheet 2, mit der Sheet ID fortlaufend nummeriert in dieser Workbook XML und der Relationship ID, die auf den entsprechenden Part zeigt. Gut, das machen wir hier drin. Dann ermitteln wir praktisch den Worksheet-Part, weil wir das Sheet gefunden haben hier drin. Ermitteln den Worksheet-Part über die ID, die zurückgeliefert wurde aus diesem Eintrag, den wir gerade gesehen haben. Wenn das nicht der Fall ist, das heißt, es gibt noch kein Worksheet mit diesem Namen hier drin, dann müssen wir eins erzeugen. Das heißt, wir müssen erstmal den Maximalwert der schon vorhandenen Sheet-IDs finden und aus diesem Maximalwert, den verwenden wir praktisch dann, um hier unten, da ist übrigens noch ein Fehler drin, das würde zum Fehler führen, weil wir haben die Sheet-ID, die maximale Sheet-ID hier erzeugt und diese hier eingetragen, wir müssen die noch, bevor wir sie eintragen, inkrementieren, das heißt plus 1 rechnen und erst dann für das neue Sheet übergeben. Vorher müssen wir dann den Worksheet-Port anlegen und über den Worksheet-Port dann das Sheet und dann alles hinzufügen und speichern. So, kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt müssen wir die Zeile entweder holen oder neu erzeugen. Hier kommt es uns zugute, dass wir vorhin das Worksheet-Element und das Sheet-Data-Element schon geschrieben haben. Das brauchen wir nämlich nur zu holen und nicht mehr zu erzeugen hier. Und wenn wir es erzeugen müssten, müssen wir natürlich nur erzeugen, wenn wir eine neue Tabelle haben. Aber es kann ja auch sein, dass wir hier in diese Prozedur reinkommen und wir haben die Tabelle schon, dann müssen wir da abfragen. Also es ist hier einfacher, dann haben wir nämlich immer den Fall, dass wir das Sheet-Data-Element schon da haben und es einfach nur holen müssen. So, jetzt haben wir praktisch das Element, wo die Zeilen und die Zellen drinstehen. Wir müssen die erste Frage beantworten. Gibt es diese Zeile schon? Dazu müssen wir erstmal den Zeilenindex uns besorgen. Ist gleich, wir bekommen ja hier eine Zellreferenz übergeben, in der Form zum Beispiel A25. Und die 25 ist die Zeilenreferenz, das heißt, wir müssen die 25 extrahieren von dieser Referenz. Und ich habe hier eine Extension Method geschrieben, getRowIndex, die uns genau das liefert. Wie machen wir das? Zeigen wir gleich, und zwar ganz unten haben wir eine Extension-Klasse und hier ist zum Beispiel getColumnName und getRowIndex, sodass ich praktisch die Zelladresse in der Form A25 aufspalten kann in einmal A und einmal 25. Das machen wir mit einer Regular Expression. Hier holen wir beispielsweise alle Buchstaben raus und hier holen wir die Ziffern 0 bis 9 raus und bekommen das als Int hier praktisch zurück. Relativ einfach, aber hilft uns, das Ganze lesbarer zu gestalten. Was machen wir mit diesem Row-Index? Wir müssen uns die Row holen. Das heißt, wir müssen schauen, ob diese Zeile eventuell schon da ist. Wir können hier über die Descendants vom Typ Row gehen und fragen ab, where, wieder ein Lambda-Ausdruck. R.RowIndex ist gleich mein Rohindex, den ich hier gerade berechnet habe. First Default kennen wir schon, liefern wir zurück und bekommen hier praktisch eine Zeile zurückgeliefert, wenn es diese Zeile gibt, ansonsten ist es null. Und das, dann kommen wir praktisch in diesen Fall, die Zeile ist nicht vorhanden, wir müssen sie neu anlegen. Relativ einfach, New Row. Und auch hier können wir beispielsweise den Row-Index direkt vergeben. Über unseren Row-Index, den wir ermittelt hatten gerade zuvor. Wir brauchen das hier nicht nochmal zu deklarieren. Gibt es hier schon? Gut. Zeile neu angelegt. Wo müssen wir die Zeile einfügen? Also wir haben eine neue Zeile, wir haben auch den Index dafür. Aber wir wissen noch nicht genau, an welcher Stelle wir in dem Markup diese Zeile einfügen müssen. Das heißt, diese Stelle müssen wir ermitteln. Und wie ermitteln wir das? Wir suchen, ob es eine Zeile gibt, die eventuell davor steht. Wir könnten auch eine danach finden, dann müssen wir die Logik ein bisschen ändern. Aber wir machen mal das so, dass wir eine Zeile davor finden wollen. Die nennen wir einfach Reference Row. Und wir suchen die wieder über Descendants und ebenfalls wieder eine Lambda-Expression. In dem suchen wir hier nach dem Row-Index wieder mal. Und der muss in dem Fall kleiner sein als unser Row-Index. Und jetzt bekommen wir praktisch eine Collection zurückgeliefert von Zellen, die kleiner sind und deren Row-Index kleiner ist als das, was wir suchen. Und wir suchen dort einfach das Letzte. Da gibt es sowas wie Last or Default. Das heißt, den letzten Eintrag von diesem, wo der Row-Index praktisch am kleinsten, kleiner ist als unsere Zelle, finden wir. Wenn der zurückgegebene Wert ungleich 0 ist, das heißt, wir haben eine Zelle gefunden, die kleiner ist als die, wo wir sie einfügen müssen, dann fügen wir unsere Zelle nach dieser ein. Insert after, das neue Child ist unsere Row. Und das Reference Child ist natürlich die Ref Row. Wenn es keine Zeile davor gibt, gibt es vielleicht eine Zeile danach. Können wir eigentlich dieselbe Konstruktion verwenden? Das Einzige, was wir umdrehen, ist das kleine Zeichen. Machen wir ein größeres Zeichen draus. Und natürlich jetzt nicht Last or Default, sondern First or Default. Warum? Weil wir finden jetzt alle Zeilen, die größer sind als unsere einzufügende Zeile, wo der Index größer ist. Und die erste davon, vor der ersten davon, wollen wir natürlich unsere Zelle einfügen. Es gibt mindestens eine danach, das heißt, wir müssen es davor einfügen. Ebenfalls wieder Row, RefRow. Und der letzte Fall, es ist überhaupt diese Zeile nicht vorhanden. Dann müssen wir einfach das Ganze hinzufügen. Das heißt, nicht nur diese Zeile ist nicht vorhanden, sondern es ist überhaupt keine Zeile vorhanden. Das heißt, es gibt keine Zeile davor, keine Zeile danach, also ist überhaupt keine da. Und wir fügen das einfach hinzu, indem wir hier Append Child aufrufen und unsere Zeile hier angeben. Wir liefern die Row zurück. Syntax funktioniert. Und das ist der Schritt 2, den wir machen müssen. So, nachdem wir jetzt die Zeile erzeugt haben, müssen wir die Zelle, die wir vorher auch erzeugt haben, in die Zeile reinstecken, und zwar an der richtigen Stelle. Was ist die erste Überlegung, die wir drin haben? Die erste Überlegung ist, ob die Zeile leer ist. Warum, erkläre ich gleich. Wir implementieren das erstmal. Wir nehmen die Zeile und schauen, ob es Descendants gibt vom Typ Cell. Das heißt, wir schauen, ob es Descendants, also das heißt Zelleinträge in der Zeile gibt, ob es mindestens einen gibt da drin. Wenn das 0 ist, ist die Zeile leer. Wieso macht das Sinn? Weil dann können wir uns eine ganze Menge Berechnungsaufwand und auch Zeit sparen. Sie können sich vorstellen, wenn Sie das 10.000 Mal durchlaufen hier, könnte das schon eine ganze Menge Zeit kosten, obwohl das doch relativ schnell geht. Aber vielleicht lohnt sich diese zwei Zeilen Code, um unnötige Loops da drin zu vermeiden. Das heißt, wenn das so ist, dann nehmen wir die Row, rufen ein Append Child auf und fügen die Zelle einfach hinzu. Und liefern zurück gar nichts. Wir gehen einfach raus aus der Prozedur, weil wir sind fertig. So, wenn die Zeile nicht leer ist, müssen wir schauen, ob es die Zelle schon gibt. Das heißt, wir schauen wieder in die Zellelemente der Zeile rein und überprüfen, ob die Zellreferenz mit der übereinstimmt, die wir übergeben haben. Okay. Wenn keine Zelle zurückgeliefert wird, in dem Fall, dann gibt es diese Zelle noch nicht. Das heißt, es gibt keine Zelle mit dieser Referenz, mit dieser Adresse. Wenn die Zeile nicht vorhanden ist, was müssen wir tun? Wir müssen die korrekte Position zum Einfügen in diese Zeile finden. Und jetzt haben wir es damit zu tun, dass wir die Spaltennamen vergleichen müssen. Und es ist relativ einfach, Spaltennamen zu vergleichen, die gleich lang sind. Das heißt, wenn ich ein A mit einem B vergleiche, dann ist das B größer als das A. String.compare liefert mir solche Informationen. Aber ich habe in Excel ja Spaltenbezeichnungen, die drei, vier Zeichen lang sind. Die kann ich natürlich nicht mit anderen Bezeichnungen vergleichen, die weniger oder länger sind, weniger lang sind oder länger sind. Deswegen eine Überlegung. Wo macht es Sinn zu vergleichen? Wenn ich ein AA25 zum Beispiel habe, dann macht es natürlich nur erstmal Sinn, mit gleich langen zu vergleichen, mit gleich langen Zellbezeichnungen zu vergleichen. Weil mit kürzeren Bezeichnungen macht es keinen Sinn, sie sind sowieso kleiner. Aber mit längeren Bezeichnungen macht es Sinn. So, dann müssen wir zwar zwei Vergleiche machen, wir müssen nachher noch eine machen. Aber erstmal die. Die ist etwas komplizierter. Wir müssen die Referenzzelle suchen. Und diese Referenzzelle ergibt sich wieder aus der aus der Zeile des Tenants. Und hier musst du wieder eine intelligente Abfrage machen über die Zelle, die wir finden. C dot Cell Reference dot Value. Und jetzt müssen wir wieder unsere Extension Method anwenden. Get Column Name. Und dort die Länge. Nicht ganz einfach, der Length. Und das überprüfen wir, ob das gleich ist mit dem übergebenen. Cellref dot get column name dot length. So. Das ist aber nicht alles. Jetzt bekommen wir praktisch alle zurückgeliefert, deren Spaltenbezeichnung genauso lang ist wie die, die wir übergeben haben. Kommen wir nicht viel weiter. Jetzt müssen wir noch etwas schauen, dass wir genau eines zurückgeliefert bekommen. Wir müssen doch jetzt noch von den gefundenen, von dem ersten Vergleich werden nur die Zellen zurückgeliefert, deren Spaltenname genauso lang ist wie der übergebene Zellenname. Und jetzt müssen wir auf denselben gefundenen Wert noch einen zweiten Vergleich anwenden, ein String.compare, weil jetzt kann ich Strings direkt vergleichen und bekomme auch mit, ob sie größer oder kleiner sind, wenn sie nämlich gleich lang sind. String.compare, wir geben als erstes C dort die Cell Reference dort Value. Als zweites unsere übergebene Zellref. Wir wollen großen Gleichschreibung ignorieren. Und wir müssen natürlich auf den boolschen Wert kommen. Das Vergleichen liefert mir einen Rückgabewert. Und wenn dieser Rückgabewert in dem Fall größer 0 ist, dann ist der zweite String, der gefundene String praktisch größer als den String, den wir eingeben. First or Default. So. Erster Vergleich. Das heißt, hier haben wir den Fall, dass es irgendwo in der Mitte der gleich langen Spaltennamen auftritt und nicht am Anfang und nicht am Ende. Wenn es denn jetzt hier kein Wert zurückliefert, das heißt, wenn hier 0 zurückgeliefert wird, dann haben wir keine gefunden. Dann müssen wir schauen, ob es Zellen in Spalten mit längeren Spaltennamen gibt. Weil dann kann es sein, dass wir zum Beispiel bei Z angekommen sind und der nächste ist AA. Das heißt, wenn es jetzt in den nächst höheren Spaltennamen etwas gibt, dann müssen wir das vor diesem ersten gefundenen wieder eintragen. Ansonsten ist es das letzte. Referenzzell ist gleich row.elements, kann ich hier auch schreiben. Wie gesagt, es gibt viele Wege führen nach oben. Ich kann Descendants verwenden vom Typ Cell, kann Elements vom Typ Cell verwenden. Das ist hier in dem Fall austauschbar. Dann where. Machen wieder unsere Abfrage. Lambda Expression c.cell reference. Dot value. Dot get column name. Dot length. Und in dem Fall fragen wir, ob es nicht gleich, sondern größer ist, weil wir wollen ja eine finden, die danach existiert. Cellref.getColumnName. First or default. So, wenn es denn jetzt eine mit längerem gibt, dann kann ich es vor der gefundenen Zelle eintragen. Oder wenn es keine gibt, muss es einfach ans Ende eingefügt werden. Es gibt nichts mehr danach. Unsere neue Zelle fügen wir ein. Und ansonsten vor der gefundenen Zelle einfügen. Insert before. Die neue Zelle vor der Refzell. So. Das sind fast alle Fälle. Und wenn die Zelle schon existiert, haben wir gesagt, was machen wir dann? Dann fügen wir das vor dieser Zelle ein. Cell.insert before self und löschen einfach die Zelle weg. Das probieren wir gleich mal aus. Okay. Wie können wir das am besten überprüfen? Wir erzeugen die erstmal from scratch neu und nehmen wir uns mal diese Zelle her, diese Excel-Datei und öffnen die beispielsweise in Visual Studio und schauen mal in die Worksheets rein. Was hier da drin auftaucht. Okay. Hier beispielsweise können Sie auch in Excel öffnen mal unsere bekannte Arbeitsmappe. Wir wollen hier mal ein paar Fälle durchüben, beispielsweise Zellen davor, danach einfügen. Das heißt, wir haben A1 bis C5 befüllt und wir wollen mal ein paar andere Zellen noch mit befüllen. Hier ist unsere Datei. Wir wollen A4 beispielsweise mit der Ziffer befüllen. Schauen wir mal. Ja, können wir wieder öffnen. Und wir sehen hier, Row 1 geht bis dahin. Dann kommt eine Row 4. Und wir haben das eingefügt beispielsweise. Also die Zeile war in dem Fall noch nicht vorhanden. Zeile 4 existiert jetzt. Jetzt wollen wir mal auf der Zeile 4 noch was hinzufügen. Auf G4 beispielsweise wollen wir mal einen Inline-String schreiben. Okay, auch das hat er hier scheinbar gemacht. A1, Zeile 2, Zeile 3, wir haben unsere Zeile 4, das, was wir gerade geschrieben haben, in G4 ist der Inline-String auch drin. Auch das überprüfen wir in Excel, G4, beispielsweise B und C sind Zahlen. Das heißt, wir könnten hier beispielsweise mal eine Formel schreiben. B1 plus C1 und das schreiben wir in D1, fügen wir hinzu und haben hier unsere Formel drin stehen. Jetzt haben wir solche Fälle, wo wir in diese Grenzbereiche kommen. Ja. Grenzbereiche heißt, ich komme hier zum Beispiel in ZZ1. Das ist die letzte der, oder ich nehme einfach mal Z1, reicht das mal. Z1. Das ist die letzte der einstelligen Spaltenbezeichnungen und schreibe hier mal eine Zahl rein. Z1, okay. Und jetzt schreibe ich in AA11 rein. Die ist ja eigentlich von der Spaltenbezeichnung A ist kleiner als ein Z, aber durch unsere ausgeklügelte Abfrage da drin müsste das eigentlich richtig eingefügt werden. Wir schreiben hier mal den Inline-String dazu. Das heißt, jetzt schauen wir mal, was hier passiert ist. Müsste ganz am Ende sein. Das war aber 1, Z1 und dann AA1 ist hier drin. Auch das wieder überprüft. Z1, AA1 wird eingefügt. So haben wir gesehen, dass wir mit ein bisschen Aufwand auch generische Prozeduren schreiben können, wo wir in bestehende Dateien Zellen eintragen können oder auch Zellwerte ändern können. Zellwerte ändern habe ich noch gar nicht gezeigt. Das heißt, wir hatten hier ja beispielsweise ein A steht ein String drin und wenn ich jetzt A1 schreibe und schreibe jetzt keinen String, sondern eine Zahl rein, auch das hat er geändert. Und hier sehen wir, A1 wurde geändert in einen String. Er wurde nicht geändert in einen String, sondern wurde geändert in eine Number. Type ist ein Number hier. Und das sehen wir, wenn wir das hier öffnen. Ja. Wieder zurück zu unserem PowerPoint. Wir haben gesehen, wie viel Aufwand wir treiben müssen, um dort einfügen zu können. Und zwar Zellen und Zeilen in bestehende Tabellen bzw. in bestehende Arbeitsmappen. Dank konsequenter Objektumsetzung ist das eigentlich relativ einfach. Vor allem, weil wir die Fehler, die wir machen könnten, eigentlich in der Regel schon während der Compile-Zeit bekommen. Zumindest die syntaktischen Fehler, was das Markup betrifft. Natürlich kann es immer noch Logikfehler geben. Das kann schon sein, dass man mal einen Teil vergessen hat oder zu speichern. Das Einfügen von Zellen ist gerade durch diese Spaltenbezeichnungen relativ komplex. Es gibt viele Fälle und viele Kombinationen, die dabei auftreten können. Aber wir haben auch gesehen, dass neuartige Programmiermethoden, die im .NET Framework seit einiger Zeit jetzt drin sind, nämlich zum Beispiel Extension Methods oder Lambdas, sehr, sehr helfen können, den Code relativ kurz und besser lesbar zu halten. Und es sind immer mehrere Wege möglich. Das heißt, wenn ein Weg vielleicht nicht der optimale ist, gibt es eigentlich immer noch einen anderen Weg, der vielleicht ein bisschen optimaler ist. Hier noch ein paar Informationen und Links zum Thema OpenXML-SDK, wo Sie es runterladen können. Es gibt das OpenXML-SDK-Forum, wo man Fragen stellen kann oder auch Fragen beantworten kann, die andere gestellt haben. In meinem Blog sind Informationen dazu und Webcasts gibt es natürlich auch. Webcasts. Also wenn Sie den gefunden haben, werden Sie es kennen. Wir haben einen Webcast Finder, wo Sie verschiedene Kriterien eingeben können und so den richtigen Webcast finden können. So, das war's für heute. Ich hoffe, es war interessante Informationen dabei und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke für die Aufmerksamkeit.